Schwarzsender, Freiheitssender, Partisanensender melden sich zu Wort.
Wir kamen in Frieden für die gesamte Menschheit.
Freies Radio Ulm auf UKW. Punkt.
Am Dienstag, den 14. September, erscheint das Buch »Der Turm stürzt ein« des Kollektivs Diva Vollmond. Dabei handelt es sich um eine Sammlung verschiedener Texte rund um die Themen Widerstand, Subkultur und Musik in Ulm und Umgebung. Wir konnten mit einem Repräsentanten des Kollektivs sprechen und vorab Einblick in eine Handvoll Texte des Buchs erhalten.
Radio?
So, liebe ZuhörerInnen da draußen, ihr seid auf der 102,6 bei Radio Free FM. Mein Name ist Erik Kasenow und heute reden wir ein bisschen über Literatur, nämlich um regionale oder lokale Literatur sogar. Es geht nämlich um das Buch »Der Turm stürzt ein«, das erscheint bald und ich habe heute einen Repräsentanten des Künstlerkollektivs, sozusagen Diva Vollmond, am Start. Hallo erstmal an der Stelle.
Hallo.
Genau, du möchtest namentlich nicht weiter benannt werden, das ist auch vollkommen in Ordnung. Deswegen starten wir einfach mal ins Gespräch und ich denke, alle Fragen werden beantwortet werden. Also, der Turm stürzt ein. Worum geht es in dem Buch?
Ja, der Turm stürzt ein ist erstens ein Songtitel von Tonsteine Scherben von 1981 und danach ist das Buch benannt, weil das Album, auf dem dieser Song ist, von 81, das Tonsteine Scherben 4 Album, das schwarze Doppelalbum, diente als Inspirationsquelle für das Buch und zieht sich durch das ganze Buch durch. Und deswegen wurde dieser Titel genannt, den ich in dieser Zeit sehr trefflich finde.
Okay, aber was ist der konkrete Inhalt von dem Buch? Worum geht es? Womit befasst sich das Buch? Womit setzt es sich auseinander?
Das Buch setzt sich auseinander mit dem Thema Widerstand und da kam einfach diese Aussage, Widerstand kennen wir ja vom Dritten Reich, da haben wir in Ulm natürlich die Geschwister Scholl als Vorreiter des Widerstands. Mich hat der Widerstand nach 1945 interessiert und habe damit viele Mitstreiter und Mitstreiterinnen gefunden, die ihre Art von Widerstand in diesem Buch ausdrücken. Und so sind 24 Autorinnen und Autoren zusammengekommen, die sich eben mit Widerstand befassen und das jeder für sich, was er darunter versteht.
Um welche Form des Widerstands geht es denn? Und um den Widerstand, ist der an Ort gebunden, wo spielt denn dieser Widerstand?
Nein, dieser Widerstand ist eher etwas, was im Darm passiert, also ein Bauchgefühl, sage ich mal, das dazu führt, die richtige Entscheidung zu treffen. Eben sich nicht von allem so beeinflussen lassen, weil wir sehr reiz- und informationsüberflutet sind heute. Darf der Darm und der Bauch eben sein Gefühl ausdrücken und damit Entscheidungen treffen lassen. Das spiegelt sich im Konsum nieder, im Mitmachen oder eben überlegen und auf sein Gefühl hörend handeln, ob ich Dinge mitmachen muss in dieser Gesellschaft oder nicht. Und mit was befasse ich mich, also selber? Ich befasse mich selbst mit Themen und lasse mir nicht alle Themen servieren von außen. Und das führt für mich zu einem Widerstandsgefühl, der ja in einem veranlagt ist, der einen Entscheidungen treffen lässt. Und so hat jeder seine Geschichten aufgeschrieben und das sind Gedichtformen, das sind Erzählungen von früher, das sind Entstehungsgeschichten von Plattenlabel zum Beispiel, die einfach in diese Kategorie Widerstand reingehören, weil das weg vom Mainstream ist und weil da jemand das gemacht hat, was er oder sie für richtig hält und ein Kampf, sagen wir mal, ein Independent-Kampf begonnen hat damit.
Also verstehe ich richtig, dass sich dieses Buch oder die einzelnen Geschichten dann auch mit Themen und Formen des Widerstands auseinandersetzen, die hier eben in Ulm und in der Umgebung entstanden sind und mit Widerstand, der hier stattgefunden hat.
Ja, das sind Autorinnen und Autoren aus dem Umland um Ulm. Da geht es bis Gundelfingen, da geht es Günzburg, Ehingen, Langenau und so weiter, wo, sage ich mal, in den End-80ern viele Dinge entstanden sind, die einfach, sagen wir mal, zu Hardcore gehören, zum Punkrock. Und die Geschichten, die dort erzählt werden, sind eben Entstehungsgeschichten, was sich mit dieser Musik ausdrückt. Und ich habe das immer so gesehen persönlich und manche andere auch, dass Hardcore und Punkrock und so weiter war für uns praktisch die Fortführung von Geschwister Scholl. Drum ist es für mich interessanter, was ist da reell passiert. Danach, um sich nicht ein Leben lang, wenn man hier lebt, auf diesen Geschwister Scholl, die ich natürlich sehr schätze und wir alle sehr schätzen, aber wir können uns nicht darauf ausruhen, sondern sollten unsere eigene Definition von Widerstand finden. Und der hört, finde ich, nach 45 nicht auf. Denn die Gewinner des, sagen wir, des Kapitalismus, den wir heute haben, sind teilweise Firmen, die aus dem Krieg sehr viel Kapital geschlagen haben.
Also verstehe ich richtig. Eigentlich sind essentielle Themen des Buchs so die Auseinandersetzung auch mit Subkultur, mit Musik, aber auch mit politischen Themen. Gibt es noch weitere?
Ja, es sind auch persönliche Geschichten. Es wird zum Beispiel erzählt, wie jemand zu seinen Tätowierungen kam oder wie ein Tätowierer angefangen hat und damit praktisch auch seinen Weg des Widerstands gegangen ist, indem er einfach seine Passion zum Beruf gemacht hat.
Diva Vollmond ist der Überbegriff für das Künstlerkollektiv, was dahinter steht. Ist Diva Vollmond vielleicht auch ein Stück weit zu personifizieren?
Nein, das ist absichtlich nicht zu personifizieren. Es ist auch ungewöhnlich an dem Buch, dass bei den einzelnen Geschichten, Gedichten, Artikeln keine Namen darunter stehen, sondern im Impressum zwar aufgeführt sind, die ganzen Mitwirkenden, aber nicht unter dem jeweiligen Kapitel, um auch vorbehaltslos zu lesen und nicht zu sagen, das ist unser Beitrag auch zur Gendergeschichte heute, dass vorbehaltslos gelesen wird, ohne zu wissen, hat das eine Frau geschrieben, ein Mann oder eine diverse Person. Finde ich spannend und nimmt eben das Vorurteil weg. Und es animiert auch den Leser, dass er selber nachdenkt darüber, was er liest. Und er braucht keinen Namen dazu, sondern er darf sich gern mit dem Inhalt befassen.
Wann erscheint denn das Buch genau?
Das Buch sollte im Sommer schon erscheinen. Aber es wird alles oft später, meistens wird alles später, wie Schallplatten, die man heute produzieren will, sind auch schwierig, weil es kein Material gibt. So haben wir heute ein großes Papierproblem. Und es wird jetzt aber statt dem Sommer am nächsten Dienstag in den Läden stehen, am 14.12.
Wo wird es denn zu erwerben sein?
Wir haben gesagt, wir leben in Ulm und Neu-Ulm und in Umgebung und dort soll das Buch auch verkauft werden und zwar im möglichst freien Einzelhandel, der nicht unbedingt einer Kette angehört, um eben auch diese Kategorie Einzelhandel zu unterstützen und zu pushen und es wird wahrscheinlich irgendwann in 10, 15 Jahren gibt es vielleicht keine unabhängigen Läden mehr, sondern nur noch Ketten. Ist ja absehbar und ich möchte aber solange das noch geht, in diesen Läden einkaufen und dort einfach die Dinge auch anfassen und ich möchte keine Versandexzesse stattfinden lassen.
Gibt es konkrete Läden, wo man dann hingehen kann? Also
wir haben jetzt in Ulm einfach die Literaturbuchhandlung Aegis und in Neu-Ulm Schmiedel und Gruß. Das sind beides kleine, feine Läden, die sehr gut beraten und einfach mit Literatur wirklich verinnerlicht sind. Und eben in jeder kleineren Stadt um Ulm und Neu-Ulm herum, sagen wir bis 40 Kilometer Langenau und so weiter, suchen wir überall einen Laden aus, der das dort verkauft.
Okay, sehr schön. Das freut mich. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, dass du gekommen bist für das Interview.
Ich danke.
Und euch würde ich einfach nur da draußen empfehlen, schaut euch an, was da passiert. Sehr interessante Zeitgeschichte und dementsprechend 14.12. war das Datum. Die Läden wurden auch schon genannt. Ich würde sagen, vielen Dank.
Danke Ihnen. Free
FM. Die Gonocox. Gonotext. Und dann kam Ronnie. Während die ideologisch irrlichternden Strategen in Ost und West gerade dabei waren, mit ihrem nuklearen Wettrüsten auf Nummer sicher zu gehen, die Welt tausendfach in einem atomaren Overkill verglühen lassen zu können, betrat ein betagter, abgehalfterter Western-Darsteller als neuer US-Präsident die Weltbühne. Graue B-Film-Helden regieren bald die Welt, es geht voran, kommentierte die Band Grauzone diese Personalie. Als man sich vom durch ungläubiges Kopfschütteln hervorgerufenen Schleudertrauma wieder halbwegs erholt hatte, war eines klar, es ist wahr. Wohl und wehe der Menschheit hängt von starrsinnigen, gerontokratischen Machtpolitikern ab, die im Dunstkreis wirtschaftlicher Interessen mit dem Leben von Milliarden spielen. Und nirgendwo ein von Vernunft getragenes Regulativ in Sicht, im Gegenteil. Pazifisten, Mahner, Aufrüstungsgegner und sonstige Friedensbewegte wurden nach dem Motto »Wer nicht für uns ist, ist gegen uns« ignoriert, diskriminiert und bestenfalls als idealistische Träumer, aber auch gern als linke Spinner abgetan. Auch der 84-jährige Nebenmann in der Menschenkette zwischen Stuttgart und Ulm, der auf die Frage, warum er denn hier stehe, sagte: »Ich habe mein Leben lang nicht aufgemuckt und immer klaglos getan, was die Obrigkeit von mir verlangte. Ich habe zwei Weltkriege erlebt und jetzt ist es genug, es reicht endgültig.« Ein linker Spinner. Wie muss er sich gefühlt haben, als er abends in der Tagesschau wieder einmal die ganze Arroganz der Macht vorgeführt bekam, in der der damalige Innenminister Friedrich Zimmermann seine Sicht der Dinge preisgab? Die demonstrieren und wir regieren. Von deutschen Regierungsparteien war also kein Dialog zu erwarten. Der Kanzler aus Oggersheim bewies tagtäglich, dass er aus der Geschichte nichts gelernt hat und in Bayern regierte einer inmitten seiner Amigo-Hofschranzen von Großbauern und noch größeren Grundbesitzern mit Jagdpachten bis nach Südtirol, dem nach eigenem Bekunden ein kalter Krieger lieber sei als ein warmer Bruder. Wer sich das nun nicht gefallen lassen will, als Freigeist und Pazifist mit Gewalt nichts am Hut hat, aber auch nicht klaglos die andere Wange zur Watschen hinhalten möchte, dem bleibt nur die Macht des G-Dur-Akkords und die revolutionäre Kraft des Rock'n'Roll. 1983 hob der Punkrock-Flieger von Agent Orange das erste Mal ab, um die geballte Ladung aus satirischen Texten und harten Gitarrenriffs großflächig abzuwerfen. Mit dem Unterschied, dass die US-Armee mit dem Gift den vietnamesischen Dschungel entlauben wollte, während das musikalische Bombardement zur Demaskierung der Mächtigen diente. Wobei die Band immer schon getragen war von Selbstironie und dem Ansingen gegen Intoleranz, Vorurteile und Ignoranz, was von linken Spießern bis zu rechten Umtrieben reicht. Und wer Werte einfordert, muss ja auch selbst leben. So sind im Sinne der Völkerverständigung auch ein Chromosomensachse und selbst ein Österreicher in der Kombo, wobei der, was erschwerend hinzukommt, aus Tirol stammt. Die daraus entstandene Roadshow aus Rotzig, Frech und Laut hat nach Lage der Dinge im Land Abnehmer gefunden. Vom Kellerclub bis zum Eissportstadion und Weihnachts-Open-Airs bei 10 Grad minus in kurzen Hosen. Selbst im englischen Sprachraum ist das deutsche Punkrock-Kabarett bestens angekommen und angenommen worden. Zur allseitigen Überraschung stand die Band mehrere Wochen bei Number One Music, den größten Internetcharts der USA, auf Platz 1. Nicht nur beim einstigen Klassenfeind der DDR kam die Band an, die sich wegen eines Interessenskonflikts mit einem US-Label später umbenennen musste, wie wir noch erfahren werden, sondern auch im damals noch real existierenden Arbeiter- und Bauernstaat. Beim Ulmer Tag in Jena, den Heinz Koch organisiert hatte, war die Band unter anderem mit Kran und After the Fall in Thüringen zugange und hat dort ein ungeahnt euphorisiertes Publikum angetroffen, nicht nur wegen der 500 Playboy-Hefte, die Lichtmischer Ralf Heggenberger in die Menge geworfen hatte. Auch der Bildungsschatz reicherte sich durch die dort getroffenen Erkenntnisse nennenswert an. Erstens, Rosenbier für 1,01 Mark ist ungenießbar. Zweitens, Kaffeefilter sind weicher als DDR-Klopapier. Drittens, Buletten bestehen größtenteils aus Wasser. Viertens, Braunkohle riecht nicht so gut, wie alle sagen. Fünftens, fast alle Lokale sind für Burschenschaften reserviert. Zwei Schäufelen in der Raststätte Frankenhöhe. Und ein paar Tage später stand noch ein Gig im Ulmer Zelt an, bevor die große Klausur zur neuen Namensfindung in einer Ulmer Altstadtkneipe begann. Ein stundenlanges Ringen, ein quälender kreativer Prozess voller lausiger Ideen drohte die Teilnehmer zu zermürben, bis auf einmal ein glorioser Namensvorschlag alle begeisterte. Die Erleichterung war derart groß, dass die Sitzung unmittelbar in eine brachiale Party überging. Mit einer verheerenden Konsequenz. Tags drauf konnte sich kein einziger mehr an den beschlossenen Namen erinnern, was bis heute so ist. Ergo einigte man sich auf Gonocox, was auch bis heute noch gilt. Was übrigens auch für die musikalisch zu bearbeitenden Themen zutrifft, die sich seit Dragons Tagen nicht allzu wesentlich geändert haben, zumal dann mit George W. Bush einer im Oval Office saß, der keinerlei Skrupel hatte, die ganze Welt zu belügen, um einen Krieg vom Zaun brechen zu können. Zu diesem Zeitpunkt keimte die Vermutung, dass es wohl schlimmer nicht mehr kommen könne. Und irgendwann kam dann Donny.
Radio Free FM.
Wir machen, worauf wir Bock haben.
Die Ulmer Schule nach Pornophon. Das Lebensmodell des Narren. Sophia Stoflowski. Die Ulmer Schule nach Pornophon beschreibt eine gesellschaftliche Grundhaltung der Gleichgültigkeit. Denkrichtungen der Wissenschaft werden gerne nach den Orten ihrer Entstehung benannt. Weit über Deutschland hinaus ist die Frankfurter Schule des kritischen Rationalismus bekannt. In der Musik gibt es ein ähnliches Phänomen. Rund um Tokotronic entstand die Hamburger Schule. Ein typischer New Orleans-Sound ist bekannt. Punk wurde weiterentwickelt zum Hardcore und ortsspezifisch noch weiter ausdifferenziert zum geläufigen New York Hardcore oder dem weniger bekannten Boston Hardcore. Pornophon, eine Band aus Ulm, beschreibt 2021 unter dem Stichwort Ulmer Schule erstmals die Verknüpfung einer gesamtgesellschaftlichen Denkschule mit einem ortsspezifischen Sound. Sound aus Ulm. Das neue Album Ulmer Schule ist kein Hardcore, der nach einer weit entfernten Stadt in den USA klingen will. Das Titellied beschreibt mit deutlichen Worten den Heimatort der Band und spart nicht an Kritik. Denn in Ulmer Schule ist die Band nicht freundlich zu ihrer Stadt. Die Ulmer Schule entsteht. Texter Bernhard Seid hat die Idee zu Ulmer Schule nach einem Gespräch mit einem 8-jährigen Jungen. Es geht darin um neue Freunde des Kleinen, die plötzlich in der Schule aufgetaucht sind, die vor Krieg und Zerstörung fliehen mussten, die nie gehörte Geschichten voller Grausamkeit erzählen können mit der Ungerührtheit von Kindern. Opa wohnt in einer Burg, aber die Burg ist explodiert und jetzt ist Opa tot. Der Junge, behütet aufgewachsen im beschaulichen Ulm, zeigt sich entsetzt von der Tatsache, dass es in der Welt der Erwachsenen echte Panzer gibt. Dass Waffen gebaut werden, hochtechnologisiert, mit dem Ziel, Menschen zu töten. Dass Flugzeuge, ausgestattet mit von Ingenieuren ersonnenen Radarsystemen, vom Boden abheben, um mit Überschallgeschwindigkeit den Opa eines Freundes in die Luft zu sprengen. Das Gespräch findet statt an einer Stelle im Ulmer Stadtgebiet, die den Blick freigibt auf einen weitläufigen Gebäudekomplex mit verschachtelten Innenhöfen, umgeben von einem massiven Zaun, streng gesicherten Eingangsbereichen, sehr unauffällig gestalteten Firmenschildern. Den nächstliegenden der Innenhöfe können Seid und der kleine Junge während ihres Gesprächs ungehindert einsehen. Dort stehen drei fabrikneue Spähpanzer, wuchtig, bedrohlich, massiv, in Tarnfarbenlackierung, seltsam anzusehen in der ganzen Pracht eines noch nie genutzten, gerade aus der Produktionshalle gerollten neuen Gegenstandes. Es sind Gegenstände, die zum Töten gebaut sind. Sie könnten dazu genutzt werden, den Opa eines neu gewonnenen Freundes zu töten. Seid ist sich der Absurdität der Situation voll bewusst. Ein Kind zu belügen, kommt für ihn nicht in Frage. Weißt du eigentlich, was in den Gebäuden da drüben passiert? Ja, da arbeitet mein Papa. Der Ulmer als Modell für den Mir-Egal-Menschen. Ulmer leben in der Gegenwart des auf Töten ausgerichteten Ingenieurswesens. Sie leben schon lange so. Sie leben davon. Steuergelder fließen aus diesen Geschäften in die Stadtkasse. Die Stadtkasse schüttet die Gelder wieder aus. Ein Rosengarten wird saniert. Eine Skatehalle gebaut. Ein Kindergarten finanziert. Punkschuppen werden subventioniert, in denen subversive Bands gegen Rüstung ansingen, auf Bühnen, die vom Steuerertrag der Rüstungsgeschäfte mitfinanziert werden. Niemand entkommt dieser Tatsache. Jeder kennt jemanden, der schon gefragt wurde, Interesse an einem gut bezahlten Job. Jeder kennt jemanden, der Ja gesagt hat. Die Ulmer leben damit und es ist ihnen egal. Wie könnte man sich auch ständig mit den alltäglichsten Grausamkeiten des Daseins beschäftigen? Wo soll man denn da anfangen? Es gibt viel zu viele Themen auf der Welt. Im Mittelmeer ertrinken sie reihenweise. Minderheiten werden überall unterdrückt. Rassisten töten Politiker. Küken werden geschreddert. Millionen Schweine werden geschlachtet. Rinder in den Kopf geschossen. Zu Wurst verarbeitet. Auf den Teller gepackt. Gefressen. Wurst muss man bezahlen, warum nicht für gutes Geld bei einem alteingesessenen Global Player arbeiten? Wozu die jahrelange Plackerei im Ingenieursstudium, wenn nicht um Geld zu scheffeln? Warum denn nicht mit der Entwicklung von Rüstungsgütern? Das Arbeitsfeld ist technisch gesehen ja durchaus herausfordernd, vielleicht sogar auf perverse Art spannend. Ein Eigenheim in Söflingen ist nicht billig. Dieses Lebensmodell lässt sich mit Leichtigkeit auf ganz Deutschland und auf jedes Land der Erde, das Rüstungsgüter herstellt, übertragen. Was dem Ulmer egal ist, muss auch sonst keinen interessieren. So dient die Ulmer Schule der Mir-Egal-Haltung letztlich allen gleichgültigen, indifferenten Menschen zur Rechtfertigung ihrer Bequemlichkeit. Wenn ich's nicht mache, stehen 10 andere bereit. Ist der Ulmer Mir-Egal-Mensch nur ein Narr, der es nicht besser weiß, der sich in der Bequemlichkeit der Indifferenz suhlt, weil er nichts anderes kennt? Oder ist er jemand, der absichtlich und mit Schleue und Heimtücke die anderen zum Narren hält? Jemand, der schöne Fassaden baut, um mit voller Absicht dahinter dreckige Geschäfte abzuwickeln? Pornophonen geben dazu kein finales Urteil ab. Sie haben keine konkrete Handlungsanweisung, keine Vorschläge, wie es besser wäre. Das ist auch nicht die Aufgabe als Künstler. Den Finger in die Wunde legen, gerne mit ungeschnittenen und scharfkantigen Fingernägeln, ein bisschen drehen und bohren, das ja. Aber die Entscheidung zu fällen, ob die Wunde überhaupt weh tut, wie sehr sie schmerzt, ob man sie schwären und eitern und gedeihen lässt, ob man den Verband anlegen und Wundsalbe kaufen will, diese Entscheidung muss jeder für sich alleine treffen.
Manfred und Monika Avoda Eichhorn, Beurestraße 2, 89284, Pfaffenhofen-Beuren. An Diva Vollmond, Universität Stadt Ulm. Anthologie. Ein Beitrag von Monika Avoda-Eichhorn über den Buchladen Eichhorn, ein Begegnungsort der 70er bis 90er Jahre in Ulm. Hinter Friday for Future stehen wir. Es ist enorm, was in der heutigen Zeit passiert. Diese Bewegung, dieses Engagement, angeführt von Kindern und Jugendlichen. Und was es bewegt. Die Friedensbewegungsgruppe zog Anfang der 80er Jahre durch die Herrenkellergasse, wo sich unser Buchladen befand, zum Münsterplatz, wo sich hunderte politisch engagierte Bürger versammelten. Es war eine Herzensangelegenheit, sich für den Frieden einzusetzen. Aktiv. Heute ist es die Gruppierung Friday for Future, der wir zuwinken würden. Unser Engagement bestand damals hauptsächlich darin, die politischen und künstlerischen Bedürfnisse und Aktivitäten der Menschen zu unterstützen und uns durch Vorträge, deren Referenten wir Raum gaben, zu beteiligen. Mitglieder des Menschenrechtsvereins Amnesty International Ulm informierte durch Veranstaltungen bei uns, ebenso die Tibet-Gruppe e.V. Die Tibet-Kämpfer bestanden aus Menschen aller Berufsgruppen, die nach Tibet reisten, um danach auf das Leben der durch die Chinesen entrechteten Tibeter aufmerksam zu machen. Wir stellten unseren Meditations- und Vortragsraum einer Gruppe tibetanischer Mönche, später auch Nonnen, die aus Klöstern in Lhasa kamen, zur Verfügung, damit diese ein Sandmandala gestalten konnten. Es kam viel Publikum, welches vorsichtig eintrat, an der Tür ihre Schuhe auszog, um die meditative Arbeit der Tibetaner zu beobachten, die in ihren roten Roben mit unglaublich schönen Naturfarben die Sandmandalas streuten. Für Europäer war es unfassbar, dass nach einigen Tagen, als das Gesamtkunstwerk vollendet war, dieses von den Mönchen und Nonnen wieder zerstört und zeremoniell in einem Behälter zur Donau gebracht wurde. Buddhas Aussage, alles was kommt, geht auch wieder. Wie manchen von uns bekannt ist, gab es um 1850 in Amerika Versammlungen der nativen Ureinwohner des Kontinentes, bei denen große Häuptlinge, die weißen Landeroberer, vor den Veränderungen des Planeten warnten, die den Natives das Land mit lapidaren Kaufverträgen abkaufen wollten, um Angriffe zu vermeiden. Eine der überlieferten Mahnreden von Chief Seattle von 1855 wurde von Hannes Wader in seinem Lied »Wir werden sehen« interpretiert, welches er 1985 auf seinem Album »Glut am Horizont« veröffentlichte. Die Schweizer Musikgruppe Poesie und Musik unter der Leitung von René Bardet, die wir einluden, trat mit ihrem Programm »Vielleicht, weil ich ein Wilder bin« im ausverkauften Kornhaus auf. Sie verflochten die Weissagung der Cree-Indianer, erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen ist, werdet ihr feststellen, dass man Geld nicht essen kann, mit ihrer feinfühligen und eindrucksvollen Musik. Mir kommt Erich Frieds vor einigen Jahrzehnten getroffene Aussage in den Sinn, wer will, dass die Welt bleibt, wie sie ist, will nicht, dass sie bleibt. Daher viel Glück Friday for Future. Beuren im April 2021.